Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Danny Holschke aus Neuseeland.
Fiesta!
Aber da hat das Leben mich wirklich vor so einer Probe gestellt, wie ernst ich es wirklich mit Familienleben meine. Weil ich hatte dann das Angebot, vom Head of HR Coaching in so eine Bereichsleiterposition zu kommen, das mit Ende 30, eine Position unter dem Vorstand, also so diese klassische Konzernkarriere, versus alles wegschmeißen und in Neuseeland bei Null anfangen für die Familie. Ich weiß gar nicht, ob ich es von alleine getan hätte. Ich habe das ja vorher erwähnt. Ich war viel im Silicon Valley und auch so in der Welt unterwegs. Ich habe ja immer gesagt, ja, ist so schwer. Aber wäre da wirklich ganz toller Wunsch gewesen, das zu bekommen. Also ich musste auch, glaube ich, gezwungen werden, auszuwandern. Ich wollte es immer, aber ich glaube, der Schritt ist ziemlich groß. Ich finde, das ist genial, weil du mit 70.000 oder 80.000 Mitmenschen eine Stadt aufbaust. Die eigentliche Stadt ist ein wirklicher Kreis. Man nennt es den Playa, die Wüste, wo dann auch Kunstausstellungen sind. Ne? Mit einem Tempel, mit den eigentlichen Burning Man. Ja, und was man da so für Erlebnisse hat, von Drogenkonsum, Alkoholkonsum und Rausch bis hin totaler Abstinenz und von menschlichen Waschstraßen bis hin zu ganz tollen Buchbesprechungen. Also es kann wilder nicht sein.
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018, hoste dieses Format. Ich darf guten Menschen gute Fragen stellen. Hier geht es um die Frage, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Mein heutiger Gast ist Danny Holschke. Er ist Agile Coach und Podcaster und das macht er von Neuseeland aus. Dort lebt und arbeitet er als Product Manager bei der University of Auckland. Wir kamen in Kontakt über seinen Podcast Agiler Senf. Es geht also um Menschen, die agil arbeiten. Ich war dort auch schon zu Gast, hat mir extrem gut gefallen. Nicht nur, wie Danny das macht, sondern was er alles auch schon auf die Beine gestellt hat. Er hat in Deutschland schon ein Startup gegründet. Er berichtet von seinen Erfahrungen auch im Ausland. Er hat seine Zelte abgebaut, ist in Silicon Valley gegangen, hat dort beim legendären Burning Man Festival in der Wüste von Nevada miterlebt, wie eine Woche Ausnahmezustand ist, aber wie in diesem Festival auch ganz viel passiert. Und er hat das sogar mit organisiert und die Dinge mit aufgebaut, war Teil des großen Organisationsteams. Auch darüber sprechen wir. Und dann natürlich die Frage, warum ist er aus Deutschland raus? Ist das empfehlenswert? Was hat er in Neuseeland gelernt über Arbeitskultur? Wie ist sein Blick heute auch auf Deutschland und unsere Entwicklung rund um New Work? Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Wir hören uns dann später nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Und wenn ihr hier beim New Work Chat Podcast zuhört und Führungskraft seid oder bald werdet, ja, die zweite Jahreshälfte bietet ja viel Neues für uns alle, dann lasst ihr euch hoffentlich nicht nur inspirieren von diesem Podcast, sondern dann seid ihr auch offen, um Neues zu lernen. Und hier kann ich euch ein wunderbares Leadership Training empfehlen. Und zwar das neue Angebot von Hello Agile. Hello Agile ist die Beratung und Akademie für New Work und agiles Arbeiten aus Wiesbaden. Und die haben jetzt also ein wunderbares Paket gestürt. In nur 3 Tagen bekommt ihr nicht nur einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen für Führungskräfte, ihr bekommt auch einen Einblick, wie ihr mit welchen Methoden an ihnen arbeiten könnt und wie ihr sie bewältigen könnt, ganz erfolgreich. Das Ganze findet statt in Wiesbaden, ist aber auch möglich bei euch im Unternehmen und ich habe einen Rabatt für euch. Den packe ich euch in die Shownotes mit der Webseite. Checkt auf jeden Fall mal helloagile.de. Dort gibt es dann auch nochmal Informationen zu den weiteren Kursen. Da gibt es auch noch Lego Serious Play, also ganz viele tolle Dinge, die ihr euch da unbedingt mal ansehen solltet.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat. Freue mich sehr, dass Danny heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Gabriel. Liebe Grüße aus Neuseeland.
Von Rostock bis Neuseeland, das hatten wir hier auch noch nicht. Also eine Premiere und ich liebe ja Premieren.
Ich glaube, wir könnten nicht weiter entfernt sein. Ja, das stimmt.
Ja, da ist man fast eher auf dem Mond als bei euch drüben, wenn man losfliegt.
Aber wir flachsen, ne? Also wenn wir uns da in 10 oder 20 Jahren treffen, oder wahrscheinlich geht die Besiedlung nicht so schnell, wie sie Elon Musk vorhat, aber wäre schon krass, wenn wir uns beide mal persönlich nicht auf diesem Planeten, sondern woanders treffen. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich.
Ja, also du meinst so eine Art Weltraumtourismus, ja? Gibt es ja jetzt immer mehr. Also wer weiß, vielleicht haben wir dann eine Zwischenstation auf dem Mond, so wie in diesem Science-Fiction-Film Ad Astra mit Brad Pitt.
Stimmt.
Vielleicht auch noch. Naja, es passiert ja gerade viel, von daher nichts ist ausgeschlossen. Wir schauen mal, wie sich die Dinge entwickeln. Mhm. Jetzt aber erstmal rein in den Podcast. Ich war ja bei dir auch kürzlich zu Gast im Podcast. Das verlinken wir auch nochmal. Wer mag, hört da rein. Und mich interessiert vor allen Dingen, wie geht's dir denn heute?
Sehr gut. Wir hatten letzte Woche auf Arbeit eine ziemlich krasse, wie sagt man, ein Kickoff Launch Week. Wir haben ein neues Betriebssystem eingeführt. Das Ganze nennt sich SAFe. Kennen vielleicht viele, die sich hier mit Agilität oder New Work beschäftigen. Die Uni hat jetzt vor, agiler, flexibler zu sein. Und das wurde letzte Woche mit unseren Implementierungspartnern eingeführt. Musst dir vorstellen, oder Zuschauer, stellt euch vor, wir waren eine Woche in einen eigentlich ziemlich interessanten Hotel, aber wir waren in deren Keller, also in diesen, wo keine Fenster sind. Und da waren wir für 5 Tage. Und ich habe das Gefühl, dass mir immer noch die Sonne fehlt, obwohl ich das am Wochenende nachgeholt habe. Also dementsprechend bin ich müde, heilfroh, dass das Ding jetzt so endlich gelauncht wurde und auch überrascht, wie viele offene Fragen wir dennoch heute noch auf Arbeit hatten. Von daher raucht mir vielleicht auch noch ein bisschen der Kopf nach dem recht langen Arbeitstag.
Ja, und das bringt uns schon zur Einstiegsfrage hier im New Work Chat. Auch dich würde ich bitten, meiner 10-jährigen Tochter Mathilda mal zu erklären, was du eigentlich so tust. Was würdest du ihr sagen?
Ich würde Mathilda sagen, dass ich für die Universität im Bereich Technologie, für die Produkte, die wir einsetzen, einerseits Produkte für Studenten, damit die Abläufe sicherstellen können, also dass die ihre Noten sehen, wie Mathilda in der Schule, dass Mathilda sieht, wann finden die nächsten Klassen statt, wo finden die statt. Und wenn sie dann ins nächste Klassenjahr kommt, will sie ja vielleicht auch sich in neue Kurse einschreiben. Das findet so alles auf der Mathilda-Studentenseite statt. Und dann natürlich braucht es wie in jeder Schule dann auch noch Abläufe dahinter. Die Universität hat über 40.000 Studenten, davon 1/4 aus der ganzen Welt. Die wollen alle betreut werden und da haben wir knapp 8.000 oder 9.000 Mitarbeiterinnen. Nicht alle festangestellt, viele auch, wie nennt man das? Studenten und was auch immer für Arbeitsverhältnisse, aber viele von denen sind festangestellt, die sich quasi um die ganzen Abläufe dahinter kümmern, dass die Studenten und der ganze Lehrbetrieb aufrechterhalten wird. Und natürlich hat so eine Uni nicht nur Studenten und die Fortbildung, Mathilda, sondern der zweite große Geschäftsbereich ist Forschung. Jetzt tue ich mich bestimmt ein bisschen schwer, Mathilda. Wie erklärt man Forschung? Das ist einfach unser, wie wir als Menschen wann war denn das? Gabriel, vor 300 Jahren herausgefunden haben, wie wir Wissen und somit Weisheit entwickeln, haben wir so eine, was sich eine wissenschaftliche Methode nennt. Ist einfach so ein Ablauf von, wir treffen Annahmen als Menschen, wie die Welt funktioniert und testen sie dann. Und entweder werden die Annahmen wahr oder falsch und so generieren wir Wissen und das nennen wir Wissenschaft. Und das ist der ganz zweite große Geschäftsbereich einer Universität, nicht zu unterschätzen. Ich habe jetzt auch gelernt, dass während Corona war das der Geschäftsbereich, der hier die schwarzen Zahlen geschrieben hat, weil wie wir alle wissen, der Betrieb hat sich vielleicht nicht eingestellt, aber da waren ganz viele Sorgen, was hat jetzt Corona und Lehrbetrieb. Aber die Wissenschaft, die Forschung ging weiter und stärker denn je.
Und du bist Podcaster, auch das ja nicht ganz unwichtig. Vielleicht kannst du Mathilda das auch nochmal erklären, was du da tust genau.
Absolut, also da würde ich sagen, als 10-Jährige, ich treffe andere Menschen, führe mit denen ein hoffentlich interessantes Gespräch über für die aus meiner Sicht interessanten Themen der Agilität, Technologie und wie man heute Teams führt und Organisationen führt. Und das sind Gespräche auf Augenhöhe, authentisch, unter zwei Experten, gar nicht so sehr nur im Interviewcharakter, sondern gerne auch mal die Rückfrage von dem Gast bekommen, wie ich das sehe. Und wenn ich die Flasche hier mal reinhalten darf, das Ganze nenne ich Agiler Senf, Mathilda. Das kommt so ein bisschen aus dem 17. Jahrhundert, wo Gerichte durch Senf ungefragt angereichert und aufgepäppelt wurden. Keiner wollte Senf und nicht zu allen Gerichten passt Senf. Aber da kommt die Redewendung her, dass man ungefragt seinen Senf dazu gibt. Und mein Podcast Horst und ich dachten, wir geben unseren agilen Senf zu Themen ungefragt, authentisch, erfahrungsbasierend. Wir machen das meistens unvorbereitet. ja, und quatschen über Themen, die uns interessieren, so wie Mathilda das vielleicht mit ihren Freundinnen und Freunden macht.
Ja, cool. Wir wollen dich heute kennenlernen, wollen natürlich erfahren, wie kommst du nach Neuseeland? Also wir gehen davon aus, du bist dort ja nicht aufgewachsen, sondern dich hat es dorthin verschlagen. Warum? Wie ist das Leben dort? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt? Gib uns doch gerne mal einen Einblick in deine Backstory.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir haben beide eine ostdeutsche Vergangenheit. Also ich bin in Brandenburg, Bundesland Brandenburg, in der Nähe von Berlin aufgewachsen, Eberswalde, da in einem ganz kleinen Dorf Finofurt, also noch kurz vor der Wende. Hab natürlich nichts mitbekommen, alles nur von Erzählungen. Um dann nach vorne zu zoomen, irgendwann habe ich dann in Berlin studiert, war aber immer das schwarze Schaf in der Familie und im Dorf. Mich hat es immer irgendwie rausgetrieben. Und als ich in Berlin war, relativ schnell als BWL-Student festgestellt, war irgendwie langweilig, aber was gibt es da so draußen? Und dann war ich 2004 habe ich angefangen zu studieren und 2006 habe ich so einen dieser raren Plätze im Ausland bekommen in Kalifornien. Dann bin ich nach Fresno gegangen für ein halbes Jahr und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich so, wow, was für eine Welt sich eröffnet. Für die, die Fresno nicht kennen, sind wahrscheinlich die meisten, ich kannte die Stadt vorher auch nicht, ist in diesem Fruchtgürtel zwischen San Francisco und L.A. Ja, das ist also die sechstgrößte Stadt in Kalifornien, sehr viel Landwirtschaft, aber der Campus, wie man es so aus amerikanischen Filmen kennt, 30.000, 40.000 Studenten, wenn die Football spielen, ist das ganze Stadion mit 50.000, 60.000 Menschen voll, wie bei uns in der ersten Bundesliga, also ganz krasse und geile Erfahrung. Und da habe ich so für mich Entrepreneurship entdeckt und was es bedeutet, im Ausland zu wohnen. Und seitdem hatte ich immer den Wunsch, ins Ausland zu gehen, habe dann auch zwischen 2008 und 2009 ein Work and Travel in Australien und Neuseeland gemacht. Das war so das erste Mal, dass ich Berührung hatte nach Neuseeland. Wäre fast da geblieben. Meine damalige Freundin hat aber gesagt, nee, wir gehen nach Hause. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Hab dann aber zum Beispiel einen Master in Holland, in Maastricht gemacht. Hab dann in Berlin ein eigenes Startup aufgebaut und habe eigentlich von da an immer international gearbeitet, obwohl ich in Deutschland gelebt habe. Und gerade in Berlin ist es gar nicht so unüblich, dass man dann Englisch spricht in einem Arbeitssetting. Ja, und dann...
Ja, was hast du denn für ein Startup aufgebaut? Erzähl mal.
Das war, ja gerne, das war 2012. Ich war davor im Silicon Valley. Den Typen hatte ich in Maastricht kennengelernt, den Björn, einer meiner Mentoren, obwohl der jünger ist als ich. Der hat sein Studium abgebrochen, so ähnlich wie es so in den Büchern steht. Ne, man bricht sein Studium ab und macht einen erfolgreichen Startup. Sein Bruder hat in Maastricht studiert und der hat da seine Forschungsergebnisse vorgestellt. Was macht eigentlich Startups erfolgreich? Und das hat mich so gekitzelt, dass ich so dachte, geil. Also er macht so praxisnahe Forschung, geht ins Valley, sammelt Geld ein. Als Deutscher sah auch so ein bisschen Albert Einstein positiv verrückt aus. Da dachte ich so, boah, geil. Also mit meiner ostdeutschen Arbeiterfamilie und den ganzen Glaubenssätzen, limitierenden Glaubenssätzen, die ja da mitkommen. Ich glaube, meine Mama sendet mir immer noch irgendwelche Jobangebote, also zumindest als ich in Deutschland war und wollte mich in der Regierung arbeiten sehen. Also quasi meine Familie könnte nicht weiter von Unternehmertum weg sein. Und das war so mein Schritt, so mein Sprungbrett, das kennenzulernen. Und damals dachte ich mir, wo kann man das nicht besser kennenlernen als im Silicon Valley? Also Finanzen geht man vielleicht nach New York oder London, für Mode geht man nach Mailand. Und ich finde, für Startups und Technologien geht man nach San Francisco. Und der war auch so ein Experte in meiner Masterthese, hat mich dann eingeladen, mit seinem Team zu arbeiten. Ich hatte dann meinen Master zu Ende gemacht und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, weil meine Annahme war immer, ähnlich wie die Samba-Brüder, ich mache so ein Copycat und dafür muss ich Berater sein. Das ist dann so mein Sprungbrett zum Unternehmertum. Damals wurde ja eBay und Joomla und wie die alle hießen, waren ja alles Copycats. Aber die Unternehmensberatung, ich sage jetzt ihr lieber nicht den Namen, war keine der großen Vieren, aber das war so langweilig. Oh, immer morgens aus Berlin nach Düsseldorf fliegen, dass ich dann zu meiner damaligen Freundin gesagt habe, ich bin hier so unhappy, aber da drüben habe ich so einen Job angeboten. Dann sie so, hey, bevor ich einen unhappy Danny in Deutschland habe, geh da jetzt hin, stoß dir mal die Hörner ab, lern das mal kennen da mit Startups. Und dann war ich da 6 Monate. Visa ist gar nicht so einfach, da drüben zu bekommen. Deswegen bin ich dann zurück nach Berlin gekommen und da habe ich dann mein Startup gegründet im standortbasierten Marketing. Da war so Foursquare. Also weiß nicht, ob du das damals gemacht hast. Mhm. Hast du mal den Bürgermeisterstatus von einem Standort erreicht?
Na klar.
Ja, na klar.
Also ich war ja 2012 in Hamburg in der Social Media Bubble unterwegs, habe dort als Social Media Manager gearbeitet und da war es ganz normal, gang und gäbe, dass man sich eincheckte Und dass man immer schaute, wer ist hier der Mayor, also der Bürgermeister, wer hat sich am meisten eingecheckt, und man war sehr happy, wenn man jemand vom Thron gestoßen hat. Also, ne, dann auf Platz 1 kam so in diesem Ranking und dann ist die Nutzung irgendwie runtergegangen. Mhm. Ja.
Absolut. Und wir haben damals, kennst du ja dann besser als ich, dieses schlüsselwortbasierte Marketing oder Keyword-based Marketing. Und dann kamen so die Standorte dazu. Und unsere These damals war, die Standorte wären genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger wären als die Schlüsselwörter. Und da wird es einen neuen Markt für geben. Die Annahme hat sich dann nicht bestätigt, weil die Schlüsselwörter waren eher noch wichtiger und die Standorte waren eher so ein Appendix, den man dazugenommen hat. Ja, und unser Dashboard, was wir da aufgebaut haben, war für Unternehmen. Also wir hatten B2B-Kunden, wo wir dann neben Foursquare, irgendwann hat ja dann noch Twitter, Facebook, Google, die haben ja alle diese geo-getaggten Daten zur Verfügung gestellt. Da haben wir das über APIs, dieses Dashboard gebaut. Ich war damals als Mitgründer verantwortlich für Marketing und Vertrieb, habe hier und da dem CEO geholfen, die Gelder auch mit einzusammeln und haben dann alles eigentlich durchgemacht von Business Angel Funding. Wir waren im Startup Bootcamp in der ersten Klasse in Berlin. Das war eine coole Erfahrung. Haben dann vom BMWi ein Exist-Gründungsstipendium bekommen. Haben dann versucht, Wagniskapital einzusammeln. Aber weil diese, man nennt es Hockeystick-Kurve, wenn man versucht, nach dem Product-Market-Fit endlich zu skalieren, wir haben das nie hinbekommen. Und dann habe ich nach 2,5, 3 Jahren gesagt, man, das Unternehmertum, das oder der Unternehmer sein, ist ja so anstrengend, da will man ja an Themen arbeiten, an die man wirklich glaubt. Und da muss ich mir jetzt auch offenbaren, Marketing war nie meins. Das war eher so, ich hatte so lange den Traum von, glaube ich, seitdem ich 10 oder 12 war, endlich ein Unternehmen zu gründen. Deswegen war es fast egal, was ich gründe, als ersten Schritt. Habe dann aber nach 2,5, 3 Jahren, wie gesagt, festgestellt, es ist so anstrengend. Man will ja im Bereich gründen, wo man wirklich dahinter steht. Und dann habe ich die Kurve gekratzt.
New Work Chat Werbung.
Und vielleicht seid ihr auch daran interessiert, eure Speaker-Skills zu verbessern in der zweiten Jahreshälfte 2024. Das heißt, besser pitchen, besser auftreten, besser überzeugen. Und dazu war der Marcus John Henry Brown ja hier schon vor einer Weile im Podcast. Der hat die Speakery aufgebaut. Die hilft also allen, die als Speaker und Speakerin so richtig durchstarten wollen, auf der kleinen oder auch auf der großen Bühne. Und jetzt gibt es also das Speakery Summit am 19. und 20. September, veranstaltet Marcus John Henry Brown in den wunderschönen Alpen in der Nähe von München. Also dieses exklusive Event. Es gibt nur wenige Tickets, zumindest sind nur noch wenige übrig. Und ich habe dem Markus gesagt, das ist eine wunderbare Sache. Ich schaffe es leider zeitlich nicht, aber ich möchte das gerne empfehlen und packe euch das in die Shownotes. Speakery Summit am 19. und 20. September. Gönnt euch diese exklusive Veranstaltung, um euer Speaker-Game voranzutreiben. Alle Links dazu in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, und Marketing ist, glaube ich, ein sehr unterschätztes Thema bei Startups, aber auch bei Gründern, Gründerinnen, Selbstständigen, die lieben, was sie tun. Und dann kommt halt dieses Marketing. Und dann, tja, muss man sich also überlegen, wie trommelt man, wie erregt man Aufmerksamkeit. Und das ist halt ein ganz anderer Job, der aber schätzungsweise 50% ja nochmal ausmacht. Und beim Podcasting ist es ja auch so. Also wenn du nur das Podcasten liebst, dann hört das halt schlimmstenfalls keiner. Und bei unserer Musik war es früher auch so, als wir im Rap noch stark unterwegs waren. Also wir fanden, wir waren die coolsten, aber niemand kannte uns und das mussten wir natürlich ändern. So bin ich ja ins Marketing gekommen. Aber ja.
Ja, schön gesagt. Ja, und von da aus bin ich dann quasi, weil ich habe in dem Startup auch festgestellt, dass nicht nur diese emotionale Achterbahnfahrt, die jeder Unternehmer, und gerade im Technologie-Startups, die ja auf diese hochskalierten Ideen aus sind, ne, da ist das Feuer. Und wenn man dann Investoren hat, die wollen dann Ergebnisse sehen. Und wie du so schön gesagt hast, dieses Marketing soll dann angefacht werden, dann macht man über Bezahlmarketing und. Also so viel Feuer dahinter. Und wenn man damit mit sich nicht im Reinen ist, dann geht man einfach unter. Ne, und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, wo habe ich denn Gaps? Also was waren denn meine Lücken? Und eine Lücke waren aus meiner Sicht, da würden vielleicht meine Mitgründer anders sehen, aber ich war so vertriebsmarketinglastig und die war so sehr stark technologielastig. Und wir hatten keinen Produktmenschen in der Mitte, der das Marktbedürfnis unserer möglichen Kunden gut in ein Produkt übersetzen konnte. Und meine Mitgründer waren sehr technisch, ich war sehr vertriebs ein bisschen marketinglastig, aber hat uns diese Übersetzung gefehlt. Und deswegen dachte ich, in diesem Bereich will ich jetzt mal weitermachen. Hatte dann 2016 und 2017 vielleicht auch so ein bisschen als Selbstentdeckungsreise, was ich für ein Unternehmer sein will, was das Leben so mit mir macht. Bin dann auch durch eine Scheidung gegangen. Da hatte ich so ein paar wilde Jahre, wo ich gesagt habe, ey, ich gehe mal als digitale Nomade in die Welt. Und da habe ich meinen ersten Podcast gestartet, den ich Startup Geist genannt habe. Aus dem Grund, die Gründe, die ich gerade gesagt hatte, diese emotionale Achterbahnfahrt, habe ich alles auf Englisch gemacht, weil ich mich mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen austauschen wollte, wie die das machen und diese emotionalen Dinge dahinter. Und da habe ich dann auch für mich diese Lücke entdeckt. Okay, ich will mehr ins Produktmanagement gehen. Und einer meiner Gäste war ein guter Kumpel, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, Jonathan Courtney. Der hat AGN Smart gegründet. Die sitzen in Berlin. Heutzutage sind die für Workshop-Moderation bekannt. Kennst du die zufällig?
Ja, die habe ich irgendwann mal über Werbung kennengelernt. Aber die hat mir immer gut gefallen, die Werbung, ja. Weil die meisten Geschichten nerven ja, die meisten Anzeigen, und die hatten das immer gut gemacht, das war wirklich ansprechend, und ich habe mir dann mal dieses kostenlose kleine Buch bestellt über Workshop Facilitation, und das hat mir alles wirklich gut gefallen. Das hatte gar nicht so diesen Anschein, als ob es aus Berlin kommt, deswegen ist das fast überraschend. Das sah immer mehr nach Amsterdam aus oder Amerika, ja.
Ja, ja. Cool. Ja, er ist Ire, der Mitgründer Michael Australier. Und als ich da mitgearbeitet habe, war ich, glaube ich, einer von zwei Deutschen. Bin dann quasi nach meiner digitalen Nomadenzeit wieder zurückgekommen nach Berlin. Muss man sich so vorstellen, dass ich immer den Deutschen mit entflohen bin. Bin dann nach Berkeley gegangen oder in Silicon Valley, weil ich da viele Freunde hatte. Dann zum Burning Man. Aber da ist es dann so teuer und das Visa ist halt immer noch ein Problem. Also war da immer nur als Tourist drüber. Bin dann oftmals nach Thailand gegangen, nach Chiang Mai.
Ja, aber nicht so schnell. Wir müssen natürlich über Burning Man reden, über dieses legendäre Festival, das man hier so aus Galileo-TV-Berichten immer wieder kennt mit diesen unglaublichen Bildern. Aber jetzt nochmal auch zu erfahren, wie es denn wirklich ist, ist natürlich sehr interessant. Also was kannst du teilen? Wie fühlt es sich an, da zu sein?
Also ich finde, das ist genial, weil du mit 70 oder 80.000 Mitmenschen eine Stadt aufbaust. Sie hat auch Stadtstatus, also mit 5 km/h Geschwindigkeit. Und leider sind dann auch Polizisten, die das messen. Also muss man vorsichtig sein, unterschätzen viele. Also es hat einen Stadtstatus. Natürlich fließt da mehr rein in den Aufbau der Stadt, als jetzt nur 7 Tage, in der das Festival stattfindet, aber so hufeisenmäßig aufgebaute Stadt mit einzelnen Ringen. Aber die eigentliche Stadt ist ein wirklicher Kreis, man nennt es den Playa, die Wüste, wo dann auch Kunstausstellungen sind, ne? Mit einem Tempel, mit den eigentlichen Burning Man, der dann an der, oh, jetzt kriege ich das gar nicht mehr hin, wann wird der runtergebrannt?
Ich glaube am
wann
Ende.
Wird der, jetzt krieg,
ich glaube am Ende, oder?
Entweder am Ende oder am vorletzten Tag. Also ich glaube, der Tempel, einer von den beiden, kriegt es jetzt nicht mehr zusammen, entweder der Tempel oder der eigentliche Mann, wurde am vorletzten Tag runtergebrannt. Ja, und was man da so für Erlebnisse hat, also von, muss man wirklich sagen, von Drogenkonsum, Alkoholkonsum und Rausch bis hin totaler Abstinenz und von menschlichen Waschstraßen, wo man sich von anderen Menschen waschen lässt, bis hin zu ganz tollen Buchaufklärungen und Buchbesprechungen. Also es kann wilder nicht sein. Nichtsdestotrotz vereint das alle, sind so ein paar Prinzipien. Also was für mich immer der mitschwingt, und zwei von den Prinzipien ist, man hat absolut gar kein Geld da vor Ort. Also du bist 7 Tage geldlos. Alles ist, du musst quasi auch, wenn du da hinfährst, da gibt's so Police-Checkpoints, die sehen wollen, dass pro Auto mit Fahrer, also mit Fahrer, du über 10 Liter Getränke, also Wasser bei hast, weil du ja in der Wüste bist. Du sollst ja nicht verdursten. Also musst eigenversorgt daherkommen. Dementsprechend bringen halt viele, die Stadt ist an Camps aufgebaut und jedes Camp steht für was. Gibt so Musikcamps, gibt auch einen Haarsalon, Massagesalon, gibt ganz viele Festivals, ne, so Musikstände, und die haben halt unendlich viel auch Bier und andere Alkoholsorten da mit dabei. Und das sind so deren Geschenke an die Community. Also jedes Camp und jeder, ja, Burner, so nennt man die, bringt ein Geschenk mit. Das ist auch vielleicht eine geile Randnotiz. Das erste Jahr bin ich da eher so reingestolpert und ganz spät auf den Zug aufgesprungen und wusste gar nicht, was ich da so richtig mache, ne? Und dann war ich so am ersten, zweiten Tag in der Wüste und da habe ich so ein Geschenk bekommen und habe mich ganz schlecht gefühlt. Das hat sich so aufgebaut über 1-2 Tage. Und da meinte die Frau zu mir, fühl dich doch nicht schlecht, das sind doch nur materialistische Geschenke. Sei doch mal kreativ, du hast doch so viel mehr zu geben. Ne? Und dann haben wir so halt so ein bisschen gesprochen und so. Und dann zum Abschied haben wir uns gedrückt. Und dann meinte die so, wow, dein Geschenk sind einfach Umarmungen. Ich so, hä, das, wer will denn das? Aber dann habe ich daraus so einen Spaß gemacht. Ne? Und sowas lernt man dann da, dass die Welt, in der wir außerhalb Burning Mans leben, sehr materialistisch ist, von Geld getrieben. Und da ist das komplette Gegenteil der Fall. Ne? Und das ist so eines der Dinge, die ich für mich so mitgenommen habe. Das muss man mal erleben, mal 7 Tage ohne Geld zu leben und trotzdem reich beschenkt zu werden, materialistisch und nicht materialistisch. Das waren so für mich so Augenöffner, wo ich so dachte, wow, die Welt könnte eigentlich auch ganz anders aussehen, in der wir leben.
Wie oft warst du da?
3-mal in Folge. Ich war auch mit Teil des Campaufbaus. Das war auch cool, weil dann lernt man die Leute auch nochmal intensiver kennen. Und im Sommer war ich dann 10 bis 11 Tage in der Wüste, habe dann da auch in einem Yacht, also in so einer Art Zelt geschlafen. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man wirklich dahin kommt am 3-4 Tage vor dem eigentlichen Event. Und da ist wirklich wenig und dann baut sich innerhalb von 3-4 Tagen. Und die Stadt baut sich auch immer weiter auf. Also die ersten Nächte, kann sich ja jeder vorstellen, da sind ja keine Beleuchtungen. Ne? Und die Stadt lebt eigentlich nur von den ganzen Beleuchtungen. Das sieht aus wie ein großer Zirkus. Ne? Jedes.
Und wo ist es dann genau?
In Nevada, irgendwo in der Wüste. Die ersten fanden in San Francisco statt und irgendwann hat die Stadt gesagt, oder nahe San Francisco, und dann haben gesagt, es ist mir zu wild und wir wollen das ein bisschen außerhalb haben. Und dann haben die irgendwann einen geilen Ort in Nevada gefunden. Da sind die, glaube ich, jetzt auch die letzten 15, 20 Jahre und das Ding wächst auch, ähnlich wie das Oktoberfest, wird auch kommerzieller, kann man auch ein bisschen Kritik üben, obwohl, glaube ich, über die 80.000 wollen sie jetzt nicht gehen. Ist auch sehr, sehr schwer, an Tickets zu kommen jedes Jahr, jetzt ist so die Grenze.
Was kosten die, also ungefähr?
Vielleicht $450 für das Event, ja. Also es geht, ne, also.
Aber das ist so ein ganz verrücktes, einmaliges Event, oder? Also sowas scheint es ja nicht nochmal zu geben irgendwo. Auf der Welt. Schon cool.
Es ist immer schwer, ne, von den Events, von denen man begeistert ist, zu sagen, also das gibt es wirklich nicht nochmal. Aber ich kenne kein Vergleichbares. Es gibt dann so Abläufer, so in Südafrika, selbst in Neuseeland wohl, gibt es so lokale Burning Mans. Aber ja, das Urige findet man, glaube ich, nur da. Ja. Und es ist halt wirklich auch ganz anders als Coachella oder andere Festivals. Auch in Europa haben wir auch geile, sehr große Festivals, weil die Ausrichtung da ist wirklich nicht nur auf Musik, sondern wirklich so spirituelle Erfahrung, muss man wirklich sagen. Also das ist was ganz anderes. Es ist nicht nur ein Musikfestival, da geht es um was ganz anderes. Und das merkt man dann auch. Auch der Ansatz, ne, mit deinem kein Geld. Also könnt ihr jetzt die ganzen Prinzipien aufzählen, aber ist schon ziemlich cool.
Ja, das verlinken wir natürlich auch gern nochmal. Also wer Bock hat, auf zum Burning Man Festival. Cool. Und uns interessiert natürlich, wie ging es denn bei dir weiter?
Genau, der Jonathan war dann irgendwann mal bei mir auf der Podcast und meinte, Mensch, Danny, ich habe hier so einen ganz neuen Prozess entdeckt. Der Jay Knapp, der arbeitet für Google Ventures, der nennt das Sprints. Darüber hat er dann auch in der Podcast gesprochen. Und die waren eigentlich eine User Experience Agency, also Agentur in Berlin, relativ klein, und haben das gehasst, wie die Agenturwelt abläuft mit den Pitches. Und dann bekommt man das und dann bekommt man das nicht. Und die besten Ideen gibt man eigentlich schon im Vorfeld raus. Und er hat sich halt dann, wie ein cleverer Unternehmer ja sein sollte, sich überlegt, wie kann ich anders sein? Wie kann ich diesen Hamsterrad entfliehen. Ja, und da hat Lara dann gar keine Antwort bekommen, bis er dann für sich diesen Sprint entdeckt hat, also diesen 5-tägigen Ansatz, um eine Idee zu testen mit einem Prototypen direkt am Kunden. Ja, und das haben wir dann, ich bin dann zu der Firma 2017 gestoßen, weil User Experience, Produktentwicklung, Produktstrategie war halt, wie gesagt, meine Lücke, die ich schließen wollte. Bin sowieso dann nach Deutschland gekommen, nach 3 Jahren digitalen Nomadentums und Burning Man Erfahrung. Also hat er dann auch mal Bock, wieder mich zu setteln und mal Wurzeln zu schlagen.
Bisschen mehr Brandenburg dann wieder, ja.
Ja, genau. Und dann war ich halt wieder in meiner Wahlheimat in Berlin. Da waren ja auch immer meine Freunde, ne? Also keiner von denen ist ja weggegangen. Von daher war das dann eine einfache Wahl und habe dann mit dem Jonathan fast 2 Jahre an Agent Smart mitgearbeitet. Wir haben dann den Design Sprint von 5 Tage auf 4 Tage verbessert und da habe ich dann für mich meine Leidenschaft für Workshops entdeckt, ne, und habe dann auch für mich diese Sprache erlernt zu sprechen. Wie entdeckt man Markt- und Kundenbedürfnisse? Wie übersetzt man die in wirklich gute Produkte? Weil wir haben quasi in 2-wöchigen Sprints mit ganz vielen Kunden, Lufthansa, RTL, Cornelsen aus Deutschland gearbeitet. Irgendwann, wie du sagst, weil der Anstrich der Firma relativ international wirkt, als ob der in New York ist, ist aber ein Loft in Berlin, ist ein ganz kleines Team mit 10, 15 Leuten, haben wir dann auch mit selbst mit Twitter und Google gearbeitet. Also wir haben denen dann Schulungen gegeben, wir haben dann quasi nicht nur Design-Sprints durchgeführt, sondern auch Schulungen gemacht. Und so bin ich dann wieder zum Freelancer geworden, dass ich gesagt habe, irgendwie fühlt sich jetzt hier meine Reise zu Ende an. Und dann seit 2018 war ich dann wieder als Freiberufler für ja gute 4 Jahre am Start, bis es mich dann nach Neuseeland verschlagen hat. In der Zeit habe ich dann natürlich auch meine heutige Frau kennengelernt in Berlin. Die war da gerade zur Durchreise, wollte eigentlich nur im Sommer bleiben und ist dann 5 oder 6 Jahre später mit einem Kind an der Backe nach Neuseeland gereist, wie das Leben so manchmal seinen Unfug treibt. Genau, und in der Zwischenzeit habe ich halt viele Designsprints gemacht, viele Workshops moderiert und zu meinem Glück, so rückblickend muss ich sagen, als dann Corona anfing, hatte ich die Chance als agiler Coach bei einem von Deutschlands größten agilen Transformationen mitzuarbeiten, bei der Signal Iduna. Da war ich erst als externer agiler Coach am Start und irgendwie war ich so gut oder irgendwie brauchten die mich, dass ich irgendwie immer dabei war, obwohl die ganzen externen schon gar nicht mehr da waren, bis dann der heutige Vorstand, damals noch Chief Transformation Officer Johannes Rath, mich angerufen hat. Musst dir so vorstellen, ich komme so gerade von der Kita, habe den Sohn hingebracht, waren sowieso auch immer die stressigsten Momente im Arbeitstag. Ne? Also der Workshop kann sonst wie lang sein, aber das Kind anziehen und rechtzeitig zur Kita bringen, war immer die größte Herausforderung, eigentlich gar nicht dieser 20-Personen-Workshop.
Naja, und ich habe ja 3 Mädchen, also und mit 3 Töchtern morgens kannst du dir vorstellen, da ist nicht nur einiges los, sondern es gibt dann diese Kleidungsdiskussionen. Die sind schon angezogen und dann ist aber das Outfit nicht richtig und wird nochmal alles ausgezogen.
Ja, super. Also ich glaube, alle Eltern können das nachempfinden. Und da war ich auf dem Weg von der Kita zurück ins Homeoffice und dann ruft er mich an. War ich auf der Elsenbrücke in Berlin. Ich so, oh Mist, Johannes Rath, was will der denn jetzt? Und dann meinte er so, hey Danny, ich will, dass du Head of Agile Coaching wirst. Mit dem Markus, das ging ja leider nicht auf, aber hast du Bock? Und weil die Reise der Firma in die Agilität noch nicht zu Ende war und meine erst recht nicht, habe ich gesagt, gerne. War halt auch so ein willkommener Zeitpunkt. Und dann durfte ich mit 20 anderen agilen Coaches wirklich weiter an der Transformation fälschen. Das war so Sommer 21, dann bis Sommer 22. Und das war richtig geil. Und in der Phase habe ich dann auch Heiko Boda kennenlernen durften, meinen Podcast-Co-Gastgeber, Co-Host. Der war da als CTO am Start, ist dann weitergegangen jetzt zur Commerzbank als CTO. Und wir haben dann im Frühjahr 22, es war total lustig, weil meine Frau und ich haben dann gesagt, hey, wir wollen jetzt hier weg aus Berlin. War mehr so ihre Entscheidung.
Aber sie kam aus Neuseeland, ja?
Sie hat einen neuseeländischen Pass, ist aber in Korea aufgewachsen, groß geworden und als sie 10 ist, ausgewandert. Mhm. Ja. Und deswegen war ich so an so einem Scheideweg. Ne? Also wie macht man auch Entscheidungen im Leben und in der Karriere? Viele sagen immer so Family First. Aber rückblickend, wenn ich das sagen will, will da ja auch jetzt keiner auf die Schuhe treten, der oder die für sich Family First sagt, aber deine Karriere bevorzugt. Aber da hat das Leben mich wirklich vor so einer Probe gestellt, wie ernst ich es wirklich mit Familienleben meine. Weil ich hatte dann das Angebot, vom Head of HR Coaching in so eine Bereichsleiterposition zu kommen, das mit Ende 30, eine Position unter dem Vorstand, also so diese klassische Konzernkarriere, versus alles wegschmeißen und in Neuseeland bei Null anfangen für die Familie, für die Frau, die sich hier nicht mehr wohlfühlt. Weil da fing ja dann auch, wie sich viele ja erinnern können, leider der Krieg in der Ukraine an. Also so viele Unsicherheiten nach Corona, die einfach dazu führten, dass sie gesagt hat, ich will zurück. Ich brauche den Support meiner Eltern hier als Mutter, als erstmalige Mutter. Habe hier wenig Support in dem Land. Das waren so ihre Beweggründe. Und dann stand ich wirklich so vor der Entscheidung, was machst du?
Ich hatte das so ähnlich in klein. Also wir waren ja in Hamburg, habe ich ja vorhin kurz erzählt. Und also meine Frau und ich. Ich war in der Agenturwelt. Und als unsere erste Tochter dann geboren wurde, war ich dann immer viel unterwegs, also Agenturpartys auch, Social Media, fühlte sich auch alles nicht an wie Arbeit, aber meine Frau war dann natürlich viel allein und hatte dann irgendwann immer mehr den Wunsch auch zurückzuziehen zur Family und ich hatte mich eigentlich gerade an Hamburg gewöhnt und hab so gesagt, es kann jetzt hier eigentlich richtig losgehen, aber okay, es bringt jetzt auch nichts, wenn einer unglücklich ist und von daher haben wir es dann gemacht, sind zurückgezogen in die etwas kleinere Welt sozusagen, aber wir denken ja an Möglichkeiten und von daher habe ich mir dann gesagt, ich baue dann mir hier was Neues auf, vernetze mich neu und aber du hast ja den doch noch etwas größeren Schritt dann gewagt.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es von alleine getan hätte, ich habe das ja vorher erwähnt, ich war irgendwie schon das schwarze Schaf und da war viel im Silicon Valley und auch so in der Welt unterwegs. Aber ich glaube, hätte ich es wirklich gewollt, hätte ich ja auch irgendwie ein Visum bekommen. Ich habe ja immer gesagt, ja, ist so schwer. Aber wäre da wirklich ganz toller Wunsch gewesen, das zu bekommen. Also ich musste auch, glaube ich, gezwungen wären, auszuwandern. Ich wollte es immer, aber ich glaube, der Schritt ist ziemlich groß, den dann wirklich durchzuführen. Und rückblickend bin ich ganz dankbar, dass es relativ einfach war. Durch ihren Pass und unsere Ehe war es für mich ein leichtes, dann hier vor Ort ein Arbeitsvisum zu bekommen. Ähnlich wie sie in Deutschland habe ich jetzt hier ich glaube, man nennt es Daueraufenthaltstitel in Deutschland, also so ein Permanent Residency nennt man das in Neuseeland. Von daher, und in 4 Jahren kann ich sogar einen Pass bekommen und wenn ich will, ähnlich wie in Deutschland, nach insgesamt 7 Jahren dann die Staatsbürgerschaft, was dann wiederum ziemlich cool ist, weil mit dem Pass komme ich dann relativ einfach nach Australien, wenn man das möchte, will ich jetzt nicht, aber es gibt da so ein paar Möglichkeiten, weil in Australien ein Visum zu bekommen ist ziemlich schwer. Also da muss man entweder schon spitzen ausgebildet sein und eine Fähigkeit mitbekommen, was das Land wirklich braucht, oder richtig viel Kohle mitbringen und eine Firma oder so. Also ansonsten ist es ziemlich schwer, einen Pass zu bekommen.
Ja, ich glaube, Auswandern ist ja ein Wunsch von vielen. Also es gab ja lange diese TV-Formate, die Auswanderer, und damit verbunden also der Wunsch, ich verbringe meinen Lebensabend in einem schönen, warmen Land in Spanien oder in Südostasien oder ich arbeite vielleicht von irgendwo anders. Also einfach die Sehnsucht, ich komme an einen besseren Ort, wo vielleicht auch nicht diese ganzen Krisen so präsent sind wie hier. Also auch diese politische Entwicklung, wenn wir das sehen, die AfD und diese ganze Scheiße hier. Ich kann mir vorstellen, dass einige sich eben auch wünschen, dem zu entfliehen und dann auszuwandern. Also worauf kommt es an? Du hast es ja gemacht. Was ist zu bedenken? Was kannst du teilen?
Ich finde es erstmal ein Kompliment, dass du die Scheiße ansprichst, weil ich glaube, man darf einen Standpunkt vertreten und den darf man auch öffentlich machen. Und ich glaube, das würde ich dann jedem auch mitgeben, die in diesen Standpunkten und das, was man wirklich im Leben will, zu denken. Und ich glaube, das Auswandern sollte immer der letzte Schritt sein. Der erste Schritt ist, sich das bewusst machen, dass man sich da, wo man ist, vielleicht nicht so wohl fühlt. Und das kann Gründe haben, ne? Und vielleicht, wie du sagst, von Hamburg nach Rostock ziehen kann zum Beispiel schon die Lösung sein. Vielleicht von Hamburg nach München ziehen, in ein ganz anderes Bundesland, in eine ganz, muss man ja auch sagen, fast schon Kultur und Sprache. Man kann sich verständigen, ne? Aber es sind schon andere Gegebenheiten. Oder von Hamburg nach Freiburg, meinetwegen, ne? Oder nach Zürich, ne, in die Schweiz, wo ganz attraktiver Arbeitsmarkt. Und manchmal ist es, das habe ich festgestellt, der Neustart in einer ganz neuen Umgebung kann echt Kräfte freisetzen. Ja. Ne, und das muss jetzt nicht von Deutschland nach Neuseeland sein, sondern es kann auch wirklich in der EU sein. Weiß nicht, ob jetzt Spanien so attraktiv ist. Deswegen wäre vielleicht so ein nächster Gedanke, anstatt jetzt permanent wegzuziehen, da wo man jetzt seine Wurzeln hat, seine Freunde, seine Familie, vielleicht ja punktuell jetzt auch die Chance, dass man von eigentlich überall arbeiten kann, findet gerade so ein kleiner Trend statt, dass jetzt ist in meiner Bubble so, ne, aber einige, die nach Südafrika gehen im Winter, ist die gleiche Zeitzone wie Deutschland, ist aber warm, klar ein bisschen gefährlich, aber die haben da richtig gute Erfahrungen gesammelt und warum nicht mal 6 bis 8 Wochen aus Südafrika arbeiten? Und ich finde, dann ist Deutschland auch wiederum gar nicht, nur vom Wetter her, ich rede jetzt nicht über Politik oder Religion oder sonst welche Themen, einfach nur wetterbedingt. Ich glaube, wenn man 6 bis 8 Wochen entfliehen kann und trotzdem parallel arbeitet und das in so ein Land wie Südafrika, meinetwegen auch Südspanien, ich glaube, dann ist auch wiederum die Zeit in Deutschland auszuhalten, weil es so, ich nenne es immer so diese graue Decke, ne, dieses Gefängnis, was ich in Berlin immer so das Gefühl hatte, das hat man dann nicht. Und ich glaube, dann kommt der Frühling, ich liebe Jahreszeiten, gibt es ja in Australien auch nicht, dann kann man dem auch wieder was abverlangen und dann ist der Sommer schon wieder da und der Herbst. Und ich glaube, wenn man jedes Jahr so eine Ausstiegsphase hat, idealerweise arbeitet man da nicht, aber gut, das ist nicht die Realität der meisten, auch meine nicht, aber wenn man dann von woanders arbeitet und das mit dem Arbeitgeber vereinbart, klar, wenn man Familie hat, so wie du und ich, Homeschooling ist dann wiederum Thema, darf man in Deutschland nicht, dürfen wir in Neuseeland, aber in diese Richtung würde ich denken, vielleicht das, was man in Deutschland vielleicht vermisst, eher ein bisschen erträglicher machen und in solche Dinge zu investieren und dann wirklich, wenn man dann für sich feststellt, Mensch, das Leben, wo auch immer, ist so viel schöner, also das Testen, auch wie eine Startup-Idee, man muss das testen, also und ein Urlaub reicht auch nicht aus, da darf man sich nichts vormachen, Urlaub ist anders als Leben und ich würde auch sagen, dann mal 6 Monate den Test machen und versuchen, da, wo man hinziehen will, wirklich zu leben Und selbst dann hat man es nicht garantiert. Wir leben jetzt gerade hier in einem Mietshaus, wenn ich das kurz noch erwähnen darf. Die sind auch von der Nordinsel auf die Südinsel gezogen, haben diesen Test gemacht, war auch alles fein. Ich glaube, die haben auch 3 Töchter wie du, Gabriel. Und die eine Tochter wurde dann, obwohl die schon auf der Schule war, quasi beim zweiten Mal, als sie dann mit Sack und Pack runtergezogen sind und komplett mit dem Container umgezogen, wurde sie gemobbt und wollte dann nicht mal zur Schule gehen. Was dann wiederum dazu führte, dass die Familie nach 2-3 Monaten gesagt hat, Mist, wir ziehen wieder zurück nach Auckland. Also selbst das kann man nicht garantieren. All das, was ich gesagt habe, das ist ein Abenteuer, ist eine Unwägbarkeit, aber das macht es ja auch so aufregend, weil nichts im Leben ist garantiert und wirklich sicher. Ne? Nicht der Job, nicht die Gesundheit, nicht Freundschaften, nicht die Liebe. Und so ist es ja auch mit den Wohnorten. Von daher, trotz bester Vorbereitung, glaube ich, braucht es ganz viel Mut und Neugierde und vielleicht auch einen bestimmten Typus Mensch. Also das machen ja auch nicht viele. Oder wie bei mir, dass man vielleicht im positiven Sinne dazu gezwungen wird.
New Work Chat Werbung.
Und Support für diesen Podcast kommt von meinem Podcast-Partner Deskly. Wer hier zuhört, der hat das mittlerweile hoffentlich schon auf dem Schirm. Das ist also das Startup aus Osnabrück und die kümmern sich also um Desk-Sharing oder auch Workspace-Management, wie man neudeutsch dazu sagt. Das heißt, ihr könnt euren Mitarbeitenden eine intuitive App anbieten und die bestellen sich dann selbst ihren Platz im Office und können sich dann entsprechend auch verabreden und ihr könnt das Ganze auswerten. Ihr seht, wie die Nutzung ist in euren Büros. Und ich erlebe gerade, dass viele Unternehmen auch neue Standorte planen, sich fragen, welche Rolle hat das Büro in der Zukunft? Und hier ist also Desk-Sharing eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einerseits effektiv auch die Flächen zu nutzen. Es geht ja auch um Kosten dabei und gleichzeitig auch die Mitarbeitenden Zufriedenheit hochzuhalten, denn die Leute haben eben die Chance, selbst anzugeben, wann sie kommen und ihr könnt das dann also sehr gut matchen mit dem Angebot, das ihr macht. Checkt das mal aus auf desk.ly, desk.ly, das ist die Webseite. Es gibt natürlich auch einen fetten Rabatt für alle, die hier zuhören. Ich kann es euch nur empfehlen und in den Shownotes gibt es natürlich die Website und die Infos zum Rabatt für euch.
Werbung Ende.
Ja, ich dachte gerade auch noch auf der einen Seite, wir haben ja in Deutschland auch so ein Meckern auf hohem Niveau und tatsächlich geht es uns aber eigentlich auch ganz gut und wir haben ja auch echt krasse Errungenschaften wie unser Gesundheitssystem und das Sozialsystem. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch vermisst wird von einigen. Wenn du dann im Ausland bist, gibt ja auch nicht wenige, die zurückkehren. Gerade wenn du auch Kinder hast vielleicht. Und das Zweite ist, was ich so dachte, gibt ja auch diesen Spruch, man nimmt sich immer selber mit all seinen Glaubenssätzen, mit all seinen Bedürfnissen, Stärken. Das wäre natürlich auch nochmal interessant, wie das bei dir war, wie du das erlebt hast, dann eben auch in Neuseeland, von dem man natürlich so ein paar Sachen kennt. Ja, die Herr-der-Ringe-Filme kennt man natürlich. Ich glaube, da gibt es auch einen eigenen Tourismus rund um dieses Thema. Das Nationaltier kennt man noch von Neuseeland, aber so ganz genau, das weiß man gar nicht. Also würde mich natürlich interessieren, wie ist das Leben in Neuseeland? Wie ist das Arbeiten auch vor allen Dingen dort? Was kannst du uns erzählen?
Ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade so ein Spruch aus dem Lonely Planet, diesen Reiseführer, den ich damals benutzt habe, als ich 2009 hier war. Und auf einer der ersten Seiten stand, als Gott die Welt erschuf, hat er von allen Kontinenten was übergehabt und von diesen Resten aller Kontinente hat er Neuseeland erschaffen, weil man hier unten alles hat, von Gletschern, Stränden, Berge, hohe Gipfel, Sanddünen, also gefühlt hat man hier alles und das ist auch so. Ich war bisher jetzt noch gar nicht auf der Südinsel, weil jetzt die letzten 1,5 Jahre hier, das war das Ankommen, mit der Familie klarkommen, auch diese persönlichen Herausforderungen meistern. Und aus beruflicher Sicht, du hast es gerade schön angesprochen, ne, wenn man diesen gesunden Perspektivwechsel einnimmt, klar, meckern auf hohem Niveau. Ich kann mal 2 Beispiele nennen, wie schwer das hier unten ist. Trotz aller Landschaft, wie du es gesagt hast, also auf, wenn man hier Urlaub macht, geil. Wenn man jetzt hierher kommt zum Arbeiten, man hat 10 bezahlte Krankentage.
Ja, das schon mal
darüber ganz hinaus. Anders. Wir haben ja in Deutschland unbegrenzte Krankentage oder nach 6 Wochen, glaube ich, fängt ja dann, kriegt man zu 70%. Hier hat man 10 bezahlte Krankentage und 20 Urlaubstage.
Siehst du?
Das führt mit sich, dass Menschen nicht selten leicht erkältet zur Arbeit
kommen. Das ist natürlich auch nicht so gut, dann diese Entwicklung, oder?
So. Und dementsprechend auch die Jobsicherheit, ähnlich wie in den USA, ist jetzt nicht so eine krasse Hire-and-Fire-Kultur. Rein vom Arbeitsvertrag könnten die es aber machen. Also glücklicherweise wird es kulturell nicht so gelebt, aber ich habe jetzt meine E-Mails nicht gecheckt, da könnte jetzt aber eine E-Mail drin sein, ey, in 4 Wochen bist du raus. Stört mich jetzt nicht, weil ich weiß mit meiner Expertise, ich finde hier einen Job am Markt, so geht's vielleicht auch einigen, aber laut Arbeitsvertrag könnten die mich jetzt raushauen, relativ schnell. Ne? Was anderes, was mir aufgefallen ist, da bin ich selber unter die Räder gekommen, ich war bei Auckland Transport als agiler Coach tätig, die haben dann, ähnlicher wie viele öffentliche Nahverkehrsbetriebe, sind die Zahlen stark während und auch nach Corona runtergegangen. Die haben sich auch nie erholt, warum auch immer. Dann haben die 50% Ticketpreise gehabt. Also die haben seit Jahren miesen geschrieben und waren nicht gut aufgestellt als Organisation. Haben während Corona keine Leute entlassen, so im Sinne von, ja, wir halten alle zusammen. Und dann, aber irgendwann konnte die Organisation dieses Fett, ne, also was man angesammelt hat, nicht mehr tragen. Und wir waren eine der Bereiche, die eingestapft wurden im Rahmen der eine Restrukturierung, eine klassische Restrukturierung. Und ich kenne das aus Deutschland nicht, vielleicht auch überraschend für viele, die zuhören. Das machen die fast jährlich hier. Und das finde ich dann auch eine komische Kultur, dass man fast jedes Jahr macht man irgendeine Restrukturierung. Das heißt, dass Dinge gestrichen werden. Ne? Also nicht nur Budgets, sondern auch wirkliche Jobs. Ne? Und so war es dann auch bei Auckland Transport. Die wollten von 1800 auf 1500 Angestellte runter. Und dann war das so ein ganz ekliger, fast 4-5-monatiger Prozess, wo die Kultur war, Messer zwischen den Zähnen, in den Silos, man Vertrauen, also all das, was so für Modern und New Work steht und Agilität, kam es in die Himmel schießen. Ne? Also da war so viel Irrglaube. Und das war richtig eklig, auch als Coach in dieser Umgebung zu arbeiten. Und als ich dann mit Menschen gesprochen habe, oh ja, ne, die waren dann vielleicht 7 Jahre bei Auckland Transport und haben das schon 5-mal durchgemacht. Wo man auch so denkt, was ist denn das für eine Firmenkultur hier und wie könnt ihr euch da drauf einlassen? Also die haben einen ganz anderen Umgang damit. Ne? Also die Treue zur Firma ist hier auch ein bisschen anders. Kultur ist auch so, wo man sagt, da muss man ja auch erstmal als Deutscher klarkommen. Also wir meckern auf hohem Niveau. Wenn man jetzt aber auch, ich glaube, im beruflichen Kontext eine Meinung haben will, kriegt man die. Die kriegt man hier unten nicht. Die Kiwis sind sehr verhalten. Die nach draußen hin spielen die dir, aber hinterrum, ne, fängen dann die, ja, ist ja auch in Deutschland so, aber diese Grabenkämpfe und diese wirklichen Meinungen, auf denen man ja dann hoffentlich auch aufbaut, um das Dinge besser zu machen, kriegt man hier nicht. Ne, also so
Klarheit.
Diese difficult conversations, Klarheiten gar nicht. Ne, also, und da muss man dann schon sagen, wenn man dann in so ein berufliches Umfeld kommt, ich bin als Coach, ne, so die non-violent communication, ne, das liegt mir nahe und ich versuche mich auch so auszudrücken und trotzdem ich dann versuche, eher nicht so deutsch zu sein und nicht so direkt zu sein, bin ich hier ganz oft schon ins Fettnäpfchen getreten, wo sich andere, habe ich dann gesehen, dann sind die rot angelaufen und wussten dann gar nicht, wie die reagieren sollten. Ich so, ups, da bist du jetzt ein bisschen zu direkt gewesen, obwohl es in Deutschland, hätte es gar keiner wahrgenommen. Aber hier in dem kulturellen, beruflichen Umfeld muss man auch vorsichtig sein. Also hat so alles Licht und Schatten. Und ich wollte mal diese Perspektivwechsel mitbringen, gerade mit den Urlaubs- und Krankentagen. Ist nicht selbstverständlich, dieses soziale Netz, was wir uns in Deutschland aufgebaut haben, also ja nicht ich, sondern meine Eltern und die Großeltern. Und da, also hoffentlich ruhen wir uns darauf nicht auf, aber das ist so verglichen zu anderen Ländern eine ganz, ganz tolle Absicherung. Die muss ich jetzt auch an eigener Haut erfahren, die gibt es hier nicht. Und das bringt dann Unsicherheit mit für die Familie, für einen selber. Und ja, das macht was.
Ja, wir haben ja in Deutschland diese New Work Thematik, so will ich es mal nennen. Das heißt, anders als in anderen Ländern in Europa, aber auch in der Welt, hat man sich hier schon seit vielen Jahren gefragt, was Arbeit sein kann, wie das auch mehr mit Sinn zu tun haben kann, mit Freiheit, Autonomie, ja, diesen Prinzipien. Und das höre ich immer wieder, das sei international eben nicht so. Und daher wäre auch mal spannend zu hören, wie du das jetzt durch die neuseeländische Brille siehst. Du kommst ja auch aus dem agilen Arbeiten, hast das hier in Deutschland kennengelernt, auch den Medienhype um dieses Thema. Also wie ist es in Neuseeland und wie blickst du von dort aus Richtung Deutschland und auf diese ganze Bubble, die es ja letztendlich auch ist?
Also Neuseeland, vielleicht das zur Einordnung meiner gleich kommenden Antwort. Neuseeland wird oft gerade so bei Vodafone oder anderen Konzernen als Versuchskaninchen genutzt, weil man spricht hier Englisch, technologisch ist man weit vorne und wenn jetzt was mit der App und mit der neuen App oder Produkt, was man rausbringt, was schiefläuft, ist ja nur Neuseeland am Rande der Welt. Ne, deswegen wird es hier oft als so ein Versuchskaninchenland genutzt, als Markt, wo man Dinge ausprobieren kann.
Also das Testballonland, ja?
Ja, genau, Testballon. Ne? Deswegen sind es Menschen schon gewohnt, die neuesten Technologien zu nutzen. Vielleicht jetzt nicht so wie in Japan oder Korea, ne? Südkorea, wo meine Frau herkommt, ist schon auch nochmal cool. Die konnten schon vor Jahren mit Bitcoin an den Automaten ihre öffentlichen Nahverkehrstickets ziehen. Soweit sind wir hier noch nicht, aber man merkt es auch bei der Steuererklärung, wenn man Behördengänge macht, alles digitalisiert und relativ schlank, richtig gut. Modern Work hingegen, spannende Frage von dir, weil ich sehe diese Sinnfrage hier nicht so stark. Hier ist wirklich Arbeit, Arbeit. Ne? Also man geht hier zur Arbeit, man identifiziert sich mit der Arbeit und vielleicht auch aus den eben erwähnten Gründen, dass man halt hier und da mal eine Restrukturierung hat. Man wechselt dann auch mal den Job. Das hier kann uns gäbe. Ne? Bei den großen Firmen. Ich weiß nicht, wie es bei Familienfirmen ist. Das kann schon ein bisschen anders sein. Und deswegen gibt es, glaube ich, so diese Sinnentkopplung gar nicht, weil die findet man hier am Strand, auf dem Golfplatz, in der Natur, mit anderen Dingen. Also es merkte ich so wirklich, das habe ich auch damals als Student in Australien, als Work-and-Traveler gemerkt, die Menschen haben ein Leben außerhalb der Arbeit. Deswegen stellt sich diese Sinnfrage gar nicht so. Ich glaube, die arbeiten auch pro Arbeitswoche nicht so viel in Stunden gesehen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei der Uni als Produktmanager eine 37,5-Stunden-Woche, habe mir dann noch den Freitag erkauft. Also ich habe eine 4-Tage-Woche und arbeite 7,5 Stunden pro Tag und macht da nicht Meetings back-to-back oder so ein Kack, ne? Macht ja auch gar keinen Sinn. Von daher habe ich ein ziemlich cooles Leben und kann easy so eine Podcast nebenbei bestreiten. Und so machen es, glaube ich, viele. Die Arbeit ist wichtig und ist gut, aber das ist bestimmt nicht mein Leben. Ne? Das kann dann schon mal, wenn man vielleicht mal so ernst und wichtige Themen hat, dann erreicht man jemanden auch vielleicht mal ein paar Tage nicht und dann, ups, oh, hab deine Nachricht nicht gesehen. Es ist ein anderer Zucht dahinter, würde man vielleicht sagen. Vielleicht auch eine andere Disziplin. Ja.
Ja, lass uns doch mal über Podcasting sprechen. Unsere gemeinsame Leidenschaft ja auch. Du bist ja schon ein alter Hase, schon eine ganze Weile unterwegs. Und jetzt gibt es viele, die starten. In den Medien gibt es dann immer wieder auch Berichte, die ja darüber aufklären, was da alles so abgeht, welche Promis auch alle einen Podcast haben. Ich war auf der All Ears Spotify Podcast Konferenz im Frühjahr.
Findest du, dass es gehypt ist jetzt?
Ich finde schon, dass es gehypt ist, ja. Mhm. Also, wenn man so mitbekommt, wer alles einen Podcast startet, von Anne Will bis natürlich auch einfach Leute, die es für ihr Hobby machen, für ihre kleine Leidenschaft, Eisenbahn, Romantik, keine Ahnung, es gibt zu jedem Thema einen Podcast. Was kannst du teilen mit deiner Erfahrung? Worauf kommt es an, wenn man startet mit einem Podcast und wie macht man den dann auch so richtig erfolgreich?
Also ich bin hier im Vergleich zu meinem ersten Podcast Startup Geist jetzt voll auf KI umgezogen. Wir nutzen jetzt hier Zencaster, ich nutze Quadcast zum Beispiel, nutze dann zum Editieren meiner Aufnahmen, nicht wie du, nämlich Audio und Video auf, kann man ja heutzutage machen. Denn Descript, das ist ein textbasierter Editor, der sich monatlich besser und weiterentwickelt. Und das ist der Hammer, was man da machen kann. Du hattest ja auch den Podcast, der Lex gegründet hat, ne? Lernen von Experten. Da habe ich mal so eine Probe-Session
gemacht. Ja, der Shakil, ne?
Shakil, genau, danke. Da habe ich mal innerhalb der Telekom diese Tools gezeigt, ne? Und die waren ganz baff. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich glaube, du hattest das auch mal in einem schönen LinkedIn-Beitrag. Wie viele sind eigentlich Content-Creators? Also wie viele Konsumenten gibt es in Deutschland versus Macher? Oder yep. Kreateure, wie sagt man, Creators, ne, Content Creators. Mhm. Und die wenigsten haben einen YouTube-Kanal, einen Blog oder einen Podcast. Und ich glaube, so ein Podcast, dank dieser Tools, ist es einfacher denn je, trotz vielleicht man nur hier Headphones oder ich habe die hier noch rumliegen. Ich glaube, diese Kopfhörer sind fast besser als viele Mikrofone, weil das so nah am Mund ist und dann mit der KI von Descript kann man wirklich sagen, es gibt heutzutage keinen Grund mehr, nicht wirklich eine Podcast zu machen, weil dieses Studio-Qualifizierte fällt jetzt einfach oder das Studio produziert, der fährt jetzt einfach weg. Ne? Wir können jetzt einfach ein Gespräch haben, teilweise auch ein Telefongespräch, was man dann in der Editieren relativ gut machen kann. Von daher, auf was muss man achten? Sich einfach drauf einlassen und starten sozusagen. Deswegen verwundert mich das auch nicht, dass jetzt der Trend zum Podcasten so hoch ist, weil die Einstiegshürde im Vergleich vor einem Jahr noch oder zwei Jahren extrem geringer geworden ist und Leute mit einer geilen Stimme, man merkt es ja auch bei dir, deine Hip-Hop-Vergangenheit, wie du Dinge anmoderierst, bist total selbstsicher, ne? Wenn man dann für sich so eine Stimme, ein Gefühl entwickelt, dann macht das auch mega Spaß, ne? Und wenn man sich dann mit Leuten austauschen kann, finde ich das einer der geilsten Dinge, die man machen kann. Zu deinem Punkt mit Marketing, danke, dass du die Frage stellst, das wollte ich damals vorhin noch einwerfen. Ich glaube, diese authentischen Gespräche, das kennen wir ja alle, wenn man am Küchentisch sitzt oder draußen auf der Terrasse und dann führt man Gespräche und dann denkt man so, boah, das hätte ich gerne mal aufgenommen. Nicht, um das mit der Öffentlichkeit zu teilen, sondern man hat irgendwas Schlaues gesagt, was man festhalten will. Und das ist für mich Podcasten. Ne? Man tauscht sich zu zweit aus und ich glaube, ich habe heute auch ein, zwei Dinge gesagt, die ich so noch nicht gesagt habe. Kann ich jetzt so relativ schnell, im Englischen sagt man repurposen, hab das Video dann, kann dann einen Blogpost schreiben, dabei hilft mir die KI, hab dann noch einen LinkedIn-Post, kann vielleicht auch relativ schnell einen Newsletter-Artikel schreiben, basierend auf unserem authentischen Gespräch. Ne? Und ja. Das als Freiberufler, als ein kleines Unternehmen mit begrenzten Ressourcen, basierend quasi auf einem Gespräch, auf einem Dialog zwischen zwei, drei, vier Leuten. Ich finde All-In-Podcast zum Beispiel auch geil. Vier Leute mit einem professionellen Moderator, also was da auch für Konzepte möglich sind, finde ich mit dem geilsten Content, den es auf YouTube gibt, weil dieses Sprecher, wie sagt man denn das, so ARD, ZDF, weißt du, wo jemand so einen Text drunter spricht und dieses Vorgegaukelte ist nicht meins. Deswegen mag ich Podcasts von der Seele, von der Zunge hinweg, authentisch, und zum Beispiel höre ich mir auch viel Lex Friedman an, auch gerne mal 2-3 Stunden, habe mir letztens Stacey, diesen Schauspieler, angehört, der ja bei House of Cards war, total geil, diese Einblicke und wie der über diese Skandale gesprochen hat. Einfach so diese Küchentischatmosphäre, und das macht für mich Podcasten aus, und die Eintrittshürde ist geringer denn je. Also es ist wie einen Blog starten, WordPress, oh, bist du fertig, musst 3-4 Euro bezahlen, kannst du Podcast starten. Finde ich auch geil, weil ich glaube vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie du es siehst, bin mal gespannt, was du dazu sagst, aber diese Einstiegshürde war echt auch ein bisschen zu hoch, und deswegen hat man viele Journalisten oder viele aus dem Radio, wo ich jetzt sage, jetzt können Omas das auch machen und die haben bestimmt geile Dinge zu erzählen.
Ja, und warum sollte man denn jetzt den Agilen Senf-Podcast von dir mal hören? Was würdest du sagen?
Oh, pitch mal. mittlerweile bin ich gar nicht mehr so oft am Start mit Heiko. Er hat sich jetzt das zu einer Interview-Podcast wie bei dir entwickelt. Von daher überschneiden sich auch hier und da die Gäste. Bei Shaquille fand ich das Geile, weil ich selber an einer Community of Practice gearbeitet habe, zu verstehen, wie der quasi seine Community aufgebaut hat. Deswegen sind gar nicht so viele dieser Inhalte anders als bei dir. Aber ich glaube, gerade wenn Heiko dabei ist, hier ein paar Spitzenmanager, die nicht das Blatt vom Mund nehmen. Das ist immer mir wichtig. Ne? Das geht da weniger um deren Reisen, so wie es bei mir heute geht, sondern wir widmen uns immer einem ganz gezielten Thema. Ne? Ob es jetzt, wie plant man eigentlich? Wie macht man agile Planung? Wie trifft man in agilen Betriebssystemen Entscheidungen? Wie verhält man sich als agiler Coach, als Produktowner? Wie kommt man weg von der Projektsprache? Also es ist wirklich so dieses sehr im Dickicht wühlen sozusagen, ne? Teilweise auch relativ lang, so wie bei uns jetzt hier 45 bis 60 Minuten. Ich hoffe, dass ich jetzt hier den Rahmen nicht gesprengt habe, Gabriel. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da so einen geilen Pitch habe, wie du schon merkst. Es ist eher so ein Podcast für mich, wo ich mich mit anderen Experten austausche, ungedrungen. Und ich glaube, Leute, die so meine Art mögen, so dieses frei weg, ähnlich wie bei dir, finden daran Gefallen, aber ich habe da jetzt nicht so einen geilen USP, wo ich sage, ey, ihr müsst jetzt einschalten, weil ich bin der Einzige, der X macht. Ist ja auch Bullshit, stimmt ja auch nicht.
Ja, da gibt's dann immer diese Pitches, dass Netflix der so und
ja,
so.
Ja, genau.
Oder das Airbnb der so und so, ja. Man kennt das, oder? Genau. Aber diese Community of Practice können wir ja auch nochmal ansprechen. Warum ist so eine Community wichtig? Was kannst du da teilen? Was geht da ab?
Ey, finde ich total spannend. Hätte ich auch gedacht. Habe ich jetzt eingestampft.
Ach.
Oder pausiert. Ja, habe eine Sommerpause eingelegt. Vor 2 Monaten hätte ich, glaube ich, da auch ganz anders drüber gesprochen, aber klassisch, ne? Ich habe letzten Herbst gab es School, eine geile Community-Plattform, kann ich jedem nur ans Herz legen, S-K-O-O-L, also wie das englische School, aber nicht mit C-H, sondern mit K geschrieben, unbedingt in die Shownotes packen, geile Plattform. Yep. Ich glaube, da findet jetzt wieder dieser authentische Austausch statt, den das Internet ja immer versprochen hat, in den Foren, wie man es ja auf Reddit auch noch teilweise hat, hier und da ein bisschen auf Twitter, wenn man ehrlich ist, oder X, wie man das jetzt nennt, aber da finden richtig geile Austausche statt, gibt es auch ein paar deutschsprachige Communities und da gab es halt, wie gesagt, so eine Herausforderung, hey, wenn du 10 Zahlende Kunden bekommst, kriegst du 3 Monate umsonst. Ich bin da so kompetitiv, dachte ich so, geil, Challenge accepted, hab das dann auch hinbekommen. Ich habe jetzt selber noch einen Account angelegt und einen von meiner Frau. 8 Leute konnte ich überzeugen, mitzumachen. Und da habe ich lange nichts mitgemacht, weil ich nicht so richtig, meine These war immer, jeder Podcast braucht eine Community, in der man diese Dinge, die da besprochen wurden, mit den Hardcore-Fans tiefer legt, in Austausch geht. Und dann ist mir so jetzt nach 6 oder 8, 9 Monaten, habe ich gesagt, okay, nee, ein bisschen leidet mein Podcast drunter, weil mein Fokus ist jetzt geteilt, habe jetzt 2 Foki, ne? Eine Community aufbauen macht man nicht mal so eben bei. Und dann habe ich nebenbei sogar noch einen Podcaster-Club aufgebaut, weil ich die Plattform so geil fand. Also habe ich neben der Podcast sogar 2 Communities gehabt. Und ich habe halt immer bei der Community of Practice diese Nische nicht richtig bekommen. Was ist es jetzt? Ist es für agile Coaches, für Product Owner, für Leute, die Transformationen machen? Und das ist halt ganz wichtig beim Community-Aufbau, eine ganz klare Nische zu haben. Die hatte ich zwar beim Podcaster-Club, aber wenn man dann als der Macher der Community nicht dahinter ist und dann immer wieder antreibt, ich habe da jetzt auch in beiden über 100 Leute, dann schläft es auch so ein bisschen ein, weil das ist so die größte Lernerfahrung. Wir haben alle nur begrenzte Ressourcen an Zeit, an Aufmerksamkeit und dann noch in der Community gehen, neben dem Podcast hören, These hat sich nicht erfolgreich bestätigt, habe das viel zu lange hingezogen, deswegen jetzt eine Sommerpause, bin noch am Sortieren, was ich mache, aber ziemlich sicher wird es nach der Sommerpause nicht weitergehen, sondern das wird jetzt einfach in den archivierten Modus bleiben. Man kann auch die Inhalte weiterhin lesen, das finde ich ganz cool in School, dass wenn man diese Bezahlmitgliedschaft nicht mehr macht, dann ist da eine Pause drin, die Inhalte sind nicht verloren, weil da sind richtig geile Inhalte und Austausche da, aber ich habe es halt nie geschafft, wirklich auf diesen, ja, da so ein Ziel, so ein Purpose dazu bekommt. Deswegen klarer Fokus jetzt, ist nicht aufgegangen. Jetzt eher wieder zurückgehen zu Podcast, das richtig gut machen. Weil parallel habe ich jetzt auch angefangen, wenn ich das sagen darf, 2, 3 Leuten geholfen, Podcast zu starten. Aus den von mir genannten Gründen, wo ich so dachte, oh, das macht mir jetzt Spaß. Deswegen eher der Fokus auf meinen eigenen Podcast plus anderen Leuten helfen, im Business-Setting ihr Marketing voranzutreiben.
Ich habe mich ja lange schon mit Social Communities beschäftigt, also im digitalen Kontext. Also lange war das Thema Social Intranet für mich spannend, daran habe ich gearbeitet und dann habe ich auch eigene Communities ins Leben gerufen. Also früher bei Facebook gab es dann die Gruppen, dann hatte ich irgendwann eine Google Community rund um das Thema Social Intranet und als das war so Google Plus Kontext, als das alles nicht mehr zu nutzen war, habe ich bei LinkedIn eine Community angelegt, auch zu dem Thema. Aber das ist halt sehr schwer, dann die Leute zu erreichen. Ich habe LinkedIn irgendwann mal selbst gefragt, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, alle meine Mitglieder in der Community, in dieser Gruppe zu erreichen? Da gab es also keine befriedigende Antwort. Und so ist das langsam eingeschlafen. Manchmal ist das ja auch okay. Manchmal ist eine Community ja auch zu einem Zweck für eine gewisse Zeit angelegt. Und ja, aber das Thema Community, auch die Folge mit Shaki Awan von der Telekom sei hier empfohlen, Winfried Ebner. Also bleibt auf jeden Fall relevant für uns hier auch im Podcast. Abschließend natürlich nochmal wichtig, welches Buch kannst du uns empfehlen? Was hast du gelesen? Was hat dir gut gefallen? Vielleicht hat es auch mit Agilität zu tun, Neuseeland, bin gespannt.
Ich habe in der Tat viele Bücher mitgenommen. Durch meine Jahre, der digitalen Nomadenjahre, viele Bücher dann auch einfach, habe ja dann nur noch auf dem Koffer gelebt, bei meiner Oma so ein paar Boxen gehabt. Deswegen hatte ich irgendwann als Student hatte ich viel mehr Bücher. Oh, das ist echt schwer. Was lese ich denn zurzeit? Zurzeit lese ich ein Buch, da muss ich mal mein Kindle parallel aufmachen. Aber was ich immer noch klasse finde, ist wirklich Sprint. Das hat auch meine agile Karriere, so wie man Produkte entwickelt, echt aufs nächste Level gebracht, ne? Dieses Workshop-Setting, Dinge schnell testen. Also viele reden ja von Agilität, aber wer ist das wirklich? Fragezeichen. Und dieses Buch gibt einen richtig viele Werkzeuge mit, die man so wirklich einfach testen kann. Und was ich gerade lese, sind zwei Bücher. Ich habe das hier mal offen. The Real Book of Work, finde ich total spannend. Organisation in Not. Die gehen zum Beispiel dein Lieblingsthema vor und mein Lieblingsthema, so New Work und Agilität und Silo-Denken. Und die beschreiben das aus einer systemtheoretischen Sichtweise. Also ganz neue Gedanken, das finde ich gerade ganz cool, das Buch.
Ja, die das Christina war auch kürzlich bei mir zu Gast im Podcast. Das Buch habe ich natürlich auch hier stehen, kann ich auch empfehlen.
Wenn ich noch eins hinzufügen darf, ist das die Management-Theorie, Management Theory. Schicke ich dir einen Link, packen wir in die Shownotes. A very short, fairly interesting and, also klein, cheap book about Management Theory. Also was die eigentlich beschreiben ist, dass das der ganze Management-Theorie ist Humbug. Also selbst diese Maslow'sche Bedürfnispyramide gibt's nicht, hat er nie gesagt. Aber es hat sich so verselbstständigt und so ganz viele andere Dinge, auch mit Bonis und so. Eigentlich all das, was Organisationen heute ausmacht. Und wenn man über New Work spricht und Agilität, wenn man immer sagt, wenn wir nur Budgets abschaffen würden, ne? Und das sind übrigens zwei Neuseeländer, die die letzten 100 Jahre Management-Theorie mal aufbereitet haben und versucht haben, wo sind eigentlich die Anfänge und wo kommt das her? Und die gibt's meistens nicht. Also total spannend. Also es ist ja auch so eine Pseudowissenschaft, die BWL und dieses Management. Und die gehen da ziemlich harsch vor. So, also was heißt harsch? Die decken das einfach nur auf. Und dann kann man sich für sich selber so ein Bild meistern, weil ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle haben schon irgendwann mal Bedürfnispyramide in den Mund genommen. Ich habe das selbst nie in Frage gestellt, dass dieser Begriff eigentlich nicht von Maslow kommt, sondern einfach jemanden, der das so interpretiert hat und dann dieses Bild entstellt hat. Finde ich total spannend. Einfach immer wieder sich seine Sinne zu schärfen, wo kommen Dinge her?
Zu hinterfragen. Das finde ich auch immer extrem wichtig.
Und diese beiden Bücher hinterfragen gerade eigentlich alles, was ich über Management und Organisation kenne. Deswegen lese ich die gerade auch. Natürlich auch für meinen Podcast, aber es ist einfach so, wie ich das selber auch an der Uni gerade merke, wie ätzend diese Transformation ist und wie wir mit Menschen umgehen und wie wir, ich bin ja da auch Manager, aber wie wir dann teilweise Entscheidungen im Kleinen treffen, die dann so viele betreffen, ohne mit den Menschen mal zu reden. Und wir denken immer, wir machen gutes Change Management. All diesen Scheiß, aber es stimmt nicht. Ne? Und diese Bücher gehen da wirklich mal an die Ursachen ran und das finde ich ganz cool.
Ja, wie war das? Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. <gesagt. lacht> Irgendwie so war es doch, ne? Ja, schön, dass du da warst, Danny. Schöne Grüße einmal rum um den Planeten.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Schön, dass das heute alles so easy möglich ist. So liebe ich das Podcasting. Dir weiterhin alles, alles Gute für Erfolg. Bleib gesund und bis bald.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt dem Danny mal auf LinkedIn, checkt mal seinen Podcast. Packe ich euch selbstverständlich alles in die Shownotes. Mich interessiert, wie gefällt euch dieses Format? Alles, was ich dazu wissen sollte, das müsst ihr mir schreiben über LinkedIn gerne oder über meine Webseite gabrielrath.com. Da könnt ihr dann ganz einfach mir mal eine Nachricht schicken. Also wo hört ihr das Ganze? Wie hat es euch gefallen? Welche Folgen fandet ihr gut? Möchte ich alles gerne wissen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das Ganze unterstützen, diesen Podcast, das ist hier eine One-Man-Show und ich möchte es weiterentwickeln, dazu brauche ich euch. Also, bewertet den Podcast bitte. Das könnt ihr in eurer App tun, mit der ihr das hört. Apple Podcasts, Spotify sind so die gängigen. Ihr könnt dort also Sterne verteilen. Wenn es euch richtig gut gefällt, dann bitte gerne 5. Es hilft uns im Ranking dieser tausenden Podcasts nach oben zu steigen. Und ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben. Außerdem abonniert die Show, teilt sie weiter, lasst andere wissen, was ihr hört und was euch gut gefällt. Dann könnt ihr mich natürlich auch unterstützen, indem ihr mich engagiert. Ich komme als Keynote-Speaker zu euch auf eure Veranstaltung. Ich bin auch als Moderator unterwegs, mache das sozusagen nebenberuflich und bringe dort alles mit ein, was ich auch in diesem Podcast aufgenommen und gelernt habe. In fast 6 Jahren mit über 250 Folgen und fast 300 Menschen, all das bringe ich komprimiert auch in die Vorträge rein und in die Moderation, die ich mache. Das heißt, auch da können wir zusammenarbeiten, kommt gerne auf mich zu und kontaktiert mich. Und last but not least könnt ihr auch als Partner in diesen Podcast kommen. Aktuell, wie gesagt, die neue Narrative, Hello Agile und Deskly. Und wenn ihr mögt, seid ihr auch bald Teil dieser Crew, unterstützt mich und diesen Podcast, kommt dazu, schreibt mich an und lasst uns gemeinsam durchstarten. Außerdem sei nochmal der September hier angepriesen sozusagen. Am 12. September bin ich in Köln auf der Zukunft Personal Europe, der größten HR-Messe Europas, und halte dort einen Vortrag. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr umsonst dabei sein. Ich habe ein paar Tickets, die ich natürlich nur an die guten Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts verticke sozusagen. Also schreibt mir einfach eine Mail, wenn ihr dabei sein wollt, und dann bekommt ihr hoffentlich noch ein Ticket von dem Freibudget, was ich bekommen habe. Vielen Dank dafür und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag schon wieder. Schöne Grüße aus Rostock, lasst euch gut gehen und bleibt gesund und bleibt connected.